die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext vor, wie er vorgeschlagen ist heute für diesen Sonntag nach Ostern, quasi Modogenity, im Worte des Apostels Paulus an seinem Brief an die Kolosser. Und da schreibt Paulus, da erinnert Paulus: Mit Christus seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, die ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort, das ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man mit den Konfirmanden so die Sonntagsnamen der Sonntage durchgeht, ist der heutige Sonntag immer so ein richtiger Zungenbrecher. Quasi Modogenity, so lautet der schwere Name dieses heutigen Sonntags nach Ostern. Dieser Name ist aus der Vulgata, also der lateinischen Übersetzung der Bibel, entnommen, bedeutet wie die Neugeborenen. Und das Wort, das stammt aus dem ersten Petrusbrief, wo es heißt, das war ja schon schön im Antiphon beim Introitus eben drin: Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, so wie die neugeborenen Kindlein. Oder mit anderen Worten gesagt, heute an diesem Sonntag nach Ostern, dem ersten Sonntag nach Ostern, da geht's um den neuen Mensch. Und Anlass für diese Themenstellung, das ist natürlich die Auferstehung von Jesus Christus. Die haben wir gefeiert an Ostern. Bei uns in Obertshausen haben wir morgens um 6 Uhr eine Osternacht draußen gefeiert mit Osterfeuer. Da haben wir das so richtig erlebt, ja, wie das Licht triumphiert, wie das Licht die Finsternis vertreibt. Christus ist auferstanden, die Osterkerze, die brennt und die erinnert uns daran. Und weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir Hoffnung haben. Eine Hoffnung über die Vergänglichkeit dieser Welt hinaus. Aber es kann nicht nur um die Feststellung gehen, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist. Und ich sage das ganz bewusst, er ist leibhaftig auferstanden. Wie viele theologische Irrlehren gab es da in den letzten Jahrzehnten, die sich das Ganze wie so eine Art Vision vorgestellt haben. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Im Sonntagsevangelium haben wir das gehört. Man kann ihn berühren. Man kann die Wundmale anfassen, die er hat. Thomas darf seine Hand in seine Seite legen. Das ist kein Gespenst, das ist keine Einbildung. Leibhaftig ist Jesus Christus von den Toten auferstanden. Aber wir müssen natürlich selbstverständlich auch bedenken, was diese Tatsache, dass er leibhaftig auferstanden ist, dass er der Lebendige ist, was diese Tatsache für uns bedeutet. Und vor allem auch, welche Folgen diese Tatsache für unser Leben hat. Und im Predigttext für den heutigen Sonntag, der weist zunächst auf das Geschehen von Karfreitag hin. verweist auf den Opfertod Christi am Kreuz, weil da heißt es, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Bei den Römern damals, da war das eine Gepflogenheit, bei einer Kreuzigung den Schuldbrief, also der den Grund angab, weshalb der betreffende Mensch jetzt hingerichtet wurde, dass man diesen Schuldbrief ans Kreuz des Delinquenten angeschlagen hat. Und Paulus, der nimmt jetzt diesen Sachverhalt auf und er macht deutlich, dass Jesus starb, weil es so einen Schuldbrief gab. Weil es so einen Schuldbrief gab, der gegen die Menschen stand. Und dieser Schuldbrief, der war das Gesetz des Mose, das den Menschen anklagt und zum Tode verurteilt. Weil in diesem Gesetz heißt es, 5. Buch Mose 27, verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tue. Dieser Fluch trifft jeden, der die Gebote Gottes auch nur an der kleinsten Stelle übertritt. Und in Wirklichkeit, da übertreten die Menschen doch Gottes Gebote am laufenden Band. Damals war das so, heute ist es wahrscheinlich noch viel gravierender. Und deshalb steht dieses Fluchwort, das steht über jeden Menschen. Es verkündigt jeden Menschen, du hast gegen Gottes Gesetz verstoßen. Du bist schuldig geworden. Und unser Gott, das ist ein heiliger Gott. Und deshalb lautet das Urteil auch Tod für den, der das Gesetz übertritt. Das steht im Schuldbrief, den Gott für jeden einzelnen Menschen ausgefertigt hat. Doch eben und genau diesen Schuldbrief, den hat er genommen, den hat er ans Kreuz geheftet und hat damit gesagt, Jesus Christus, mein Sohn, der stirbt für deine Sünden. Die Strafe, die dich eigentlich treffen müsste, die hat er auf sich genommen. Wir sehen daran, Gott geht es wirklich um Gerechtigkeit. Auch in seiner Barmherzigkeit und Liebe ist und bleibt er der gerechte Gott. Die Forderung, die das Gesetz gegen den Menschen hat, die sagt er nicht einfach, die hat keine Gültigkeit mehr, sondern sein Sohn Jesus Christus, der erfüllt diese Forderung. Das ist befreiend. Das soll, das kann, das muss dich und mich befreien, dass er meinen Schuldbrief, deinen Schuldbrief, dass der dort am Kreuz hängt, dass der dort bei Christus hängt und dass er deine, meine Schuld dort bezahlt. Befreiende Botschaft. Doch das ist noch nicht alles. Paulus sagt weiter, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Mächte, Gewalten, aber was meint Paulus damit? Was trägt diese Aussage zu dem, was Paulus sagen möchte, bei? Wir müssen uns vor Augen führen, dass das Leben eines jeden Menschen sich immer in einem Spannungsfeld befindet. Zwischen Gott auf der einen Seite und dem Satan, dem Teufel auf der anderen Seite. Wem gehört der Mensch? Gehört er Gott? Und die Antwort, so radikal die auch ist, solange der Mensch im Unglauben lebt, Solange er seinem Messias nicht vertraut, gehört er nicht Gott. Er ist zwar Gottes Geschöpf und Gott wird das letzte Wort über ihn sprechen, aber wer nicht an Christus glaubt, der steht unter der Gewalt des Satans, unter der Gewalt von widergöttlichen Mächten, die ihn ins Verderben hinabziehen wollen. Das ist so eine Aussage, ja? Die ist vielen modernen Menschen total fremd geworden. Wenn er nicht an Gott glaubt, dann wird er noch viel weniger davon ausgehen, dass es einen Teufel gibt. Der Mensch der Aufklärung, der sogenannte moderne Mensch, der verspottet den Menschen, der annimmt, dass der Teufel existiert. Aber die abgründige Bosheit des Menschen, das Irrationale und Zerstörerische im Leben der Menschen, und wir sehen es ja momentan in den Bildern aus der Ukraine immer wieder, dieses Zerstörerische in der Geschichte der Völker, das sich jeder vernünftigen Erklärung entzieht, ist eigentlich nur damit zu erklären, dass es eine Macht gibt, die den Menschen blendet, weil er ihn ins Verderben hineinstürzen will. Und die Bibel, die ist vollkommen eindeutig. Die redet mit großer Klarheit vom Teufel, vom Satan, und Jesus selbst bestätigt es. Er hat den Satan wie einen Stern vom Himmel stürzen gesehen. Er bestätigt uns diesen Engelsturz, als der Satan aus dem Himmel vertrieben wurde. Aber die Bibel, die ist so eindeutig, dass sie uns mit derselben Klarheit ganz konkret sagt, Christus, der hat diesen Teufel besiegt. Und Paulus gebraucht in unserem Predigttext das Bild des Triumphzuges. In solchen machten die antiken Feldherren, wenn sie aus einer siegreichen Schlacht nach Hause zurückkehrten. Und übrigens, wenn wir in jedem Gottesdienst, im liturgischen Gottesdienst, zu Beginn das Kyrie Eleison singen, das wird immer so ein bisschen mit dem Schuldbekenntnis verknüpft, hat aber eigentlich gar nichts damit zu tun. Das ist ein Huldigungsruf der Gemeinde an den als Sieger einziehenden Herrn, der jetzt einzieht in seinem Wort und im Sakrament. Den begrüßt die Gemeinde mit den Worten, Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Und wenn dann so ein Feldherr im Triumphzug eingezogen ist, hat er die Gebeute und die Gefangenen vorgestellt, die er gemacht hat. Das war für die Besiegten, insbesondere für Machthaber und Feldherren, da war das eine tiefe Demütigung und eine große Schande. Christus hat nun mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung genau diese Mächte, den Satan, seine Dämonen, die hat er entmachtet. Und er hat einen Triumph aus ihnen gemacht und hat sein eigenes, sein unbesiegbares Reich aufgerichtet. Er ist nun ganz und gar Herr, dem alle Gewalt gegeben ist, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wer zu seinem Reich gehört, der ist auf der Seite des Siegers und der hat das ewige Leben, der hat eine ewige Perspektive für sein Leben. Außerhalb des Reiches Christi, da hat der Satan zwar die Macht und der verführt Menschen mit seinen Lügen, aber er vermag nichts ohne die Zulassung Gottes. Wenn ein Mensch zu Jesus Ja sagt, wenn er sein Opfer dort am Kreuz annimmt, wenn er Jesus sein Leben übergibt, das ist der Moment, wo der Satan seinen Anspruch auf ihn ein für alle Mal verliert. Dann wird der betreffende Mensch vom Reich des Satans in das Reich Christi hineinversetzt. So wie Paulus sagt, er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Des Weiteren sagt der Apostel Paulus, dass wir mit Christus begraben und mit ihm auferstanden sind. Damit deutet er an, in welcher Weise wir an Christus teilhaben. Denn dieses mit Christus, das ist zu verstehen auf dem Hintergrund der biblischen Ordnung der Stellvertretung. Was Christus getan hat, hat er als unser Stellvertreter getan. Das heißt also, dass ich mit Christus gestorben und auferstanden bin. Das ist ein Sachverhalt, ganz außerhalb meiner selbst. Wie aber kann der einzelne Mensch erkennen, dass der Schuldbrief über seinem Leben am Kreuz hing? Wie kann er erkennen, dass er mit Christus gestorben und auferstanden ist? Wie kann er erkennen, dass er in sein Reich gehört? Im Alten Testament, im Alten Bund, da war die Beschneidung für die Glieder des Gottesvolkes der Ausweis, dass sie zum Bundesvolk, dass sie zu Israel dazugehörten. Und dieses Bild von der Beschneidung überträgt der Apostel auf die Christen und sagt ihnen, dass auch sie dieses Zeichen bekommen haben, als sie in der Beschneidung des Christus, also im Tod Christi, als sie dort ihr fleischliches Wesen ablegten. In der alten Luther-Übersetzung, da heißt es dem Urtext sehr entsprechend, als sie euren Fleischesleib ablegtet im Tod Christi. Daran zeigt sich, dass es um das Gericht Gottes über die gefallene Schöpfung geht, als sie um die Vollstreckung des leiblichen Todes. Von dieser Wirklichkeit sprach die Beschneidung im alten Bund und von ihr spricht auch die Taufe des neuen Bundes. Und eigentlich verweisen beide Riten auf Christus. Nun ist der Christ, solange er noch lebt, natürlich keineswegs leiblich gestorben. Der hat diesen Fleischesleib noch, ist den Anfechtungen des Teufels, der Welt und des eigenen Fleisches, die Anfechtung des eigenen Fleisches ist oft die schlimmste, ist er immer wieder ausgesetzt, muss sich immer wieder neu auf Christus ausrichten, muss Christus immer wieder ganz und gar Herr sein lassen in seinem Leben. Das Heil des Christen ist allein in Christus. Und zwar in der Weise, dass der Christ den Tod Christi sein Gericht erfahren hat. Mit dieser Wirklichkeit wird er durch die heilige Taufe verbunden. Die Taufe ist nicht das eigentliche Begräbnis des Christen, sondern das eigentliche Begräbnis des Christen, das fand im Begräbnis Jesu, seines Stellvertreters, statt. Aber das wird für den Christen in der Taufe greifbar. Mit ihr verbindet uns Christus mit sich in seinem Tod und macht jedem Getauften deutlich, Gottes Gericht über deine Sünden ist bereits geschehen in meinem Tod. Gott wird dich nicht mehr richten, sondern er hat dich gerettet durch meinen Tod und meine Auferstehung. Wir dürfen aber auch die Taufe nicht in einer falschen geistlichen Attitüde abwerten und Gottes Wort im Mund herumdrehen und sagen, der Christ wird durch die Taufe nicht mit Christus begraben. Auch wenn der äußerliche Vollzug an sich den Christen noch nicht macht, so verbinde die Taufe als Zeichen eben doch mit Christus. Wir werden, so wie es Paulus an die Römer schreibt, in den Tod Christi getauft, beziehungsweise mit ihm begraben. Das kommt uns zugute, indem wir glauben, was die Taufe sagt. Wir empfangen die Taufe vergeblich, wenn wir nicht glauben, dass wir mit Christus gestorben und begraben sind. Der Glaube macht die Taufe nicht erst gültig, sondern weil die Taufe in Gottes Wort gefasst in Wasser und Geist ist und weil dieses Wort Gottes gilt und durch die Wirklichkeit in Christus gedeckt ist, können wir dem Wort auch vertrauen. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Paulus spricht dann von einem Leben in der Hingabe an Gott, davon, dass wir unsere Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit hingeben und dass wir nicht länger in der Sünde leben. Und dazu gehört auch die Freude an den zeitlichen, an den ewigen Gaben Gottes zur Frucht, die uns der Heilige Geist in unserem Leben schenkt, die er in unserem Leben wirkt. Der Mensch, der Christus erkannt, der an ihn glaubt, der wird im Glauben aufatmen, weil er weiß, dass er vor Gott gerecht ist und auch kein Gewissen ihm mehr Sorgen machen muss wegen seiner Sünde. Er hat, wie es hier heißt, die Vergebung aller seiner Sünden. Er kann sich freuen an der Zusage von Christus, die ihm persönlich gilt, dass er das ewige Leben hat. Und das kann, das soll uns mutiger machen, auch im Umgang mit anderen Menschen, auch in unserem Zeugnis, das wir vor anderen Menschen geben. Mit Christus begraben und auferstanden. Wir sind mit Christus begraben und auferstanden. Darum geht es dem Apostel Paulus im heutigen Predigttext, weil die Auferstehung Jesu ist eine Tatsache, die Folgen hat, Folgen für unser Leben. Wir haben gesehen, dass Gott den Christen durch Christus rettet, indem er Christus zum Stellvertreter des Christen gemacht hat. Und das ist ein Sachverhalt, den müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, weil wir auch immer wieder als Christen versucht sind, das Begrabenwerden und Auferstehen an unsere Gefühle oder an unsere Erfahrungen zu binden. Doch Christus, der kommt nicht als schönes Gefühl, der kommt nicht als dramatische Erfahrung zu uns, sondern der kommt mit dem Wort, der kommt in seinem Wort, der kommt mit dem Wort der Heiligen Schrift, das uns verkündigt wird. Der kommt zu uns im Wasser, mit dem wir getauft worden sind, als das Wort in Wasser und Geist gefasst war. Und der kommt zu uns in Brot und Wein. Sein Wort kommt da zu uns mit Brot und Wein, verbindet es sich, wenn wir das heilige Abendmahl feiern. Und dieses Wort macht aus Brot und Wein sein Leib und sein Blut. Durch den Glauben, durch Vertrauen haben wir an ihm Anteil. Wir können es nicht oft genug wiederholen, indem wir dem Evangelium von Jesus Christus glauben, sind wir mit ihm auferstanden. Durch den Glauben, da haben wir das Leben. Indem wir glauben, sind wir neue Menschen. Und es ist der Glaube, der die Früchte des Geistes hat und zur Ehre Gottes lebt. Quasi modo geniti, wie die neugeborenen Kindlein. Im Prinzip sind wir alle damit angeredet, weil wir in Christus neugeborene Kinder sind. Und so lasst uns begierig sein nach dem unverfälschten Wort Gottes, dass uns das im Glauben stärkt und uns Christus immer wieder neu vor Augen stellt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen.